Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, dass wir heute wieder unter dein Wort kommen können, dass du in unser Leben hineinsprichst. Dafür hast du uns dein Wort gegeben, weil du uns nicht alleine durchs Leben gehen möchtest, sondern wir dürfen Beziehung zu dir haben und auch gerade durch dein Wort sprichst du zu uns. Danke, dass schon viele vor uns das erleben durften, viele Glaubensmenschen, wie du ja, mit ihnen durchs Leben gegangen bist und wir das durch dein Wort überliefert haben und dadurch lernen können. Du sprichst dort zu uns und so segne jetzt auch diese Predigt, dass auch tatsächlich das geschieht, dass diese Predigt dazu dient, dass du zu uns und zu unseren Herzen sprichst, tief in unser Leben hinein. Du kannst das schenken, nur du kannst das möglich machen. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Viele von uns nutzen mittlerweile diese kleinen nützlichen Geräte. Ein Smartphone. Es bietet uns viele nützliche Funktionen, die unser Leben vereinfachen. Wir können in Kontakt zu anderen Menschen treten und vieles mehr. Ich musste vor kurzem feststellen, wie abhängig ich von diesem kleinen Gerät bin. Ich war für eine Woche in Berlin in einem Hotel untergebracht, fremde Umgebung, ja, es ist eh schon nicht so einfach. Und dann wurde mir dieses kleine Gerät entwendet. Und plötzlich wurde mir bewusst, ohne diesen Smartphone war ich irgendwie total aufgeschmissen. Ich konnte unterwegs mit niemandem mehr Kontakt aufnehmen. Ich hatte Schwierigkeiten, mich in Berlin zurechtzufinden. Ich konnte keine U-Bahn-Tickets buchen. Und einkaufen war auch schwieriger als sonst, weil vieles lief eben über diesen Smartphone. Erschreckend eigentlich, wie abhängig wir von etwas sein können. Naja, und wir als Menschen, die wir ja eigentlich frei sein wollen, die Freiheit genießen wollen, für uns ist das dann besonders schwierig. Aber Abhängigkeit ist nicht unbedingt schlecht. Es kommt eben ganz darauf an, wovon wir abhängig sind. Unser Herr Jesus selbst lehrt uns, dass wir als Gläubige völlig von ihm abhängig sind. Und dazu nutzte Jesus ein Bild aus dem Alltag der damaligen Juden. In Johannes 15, Vers 5 heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Als Gläubige sind wir völlig abhängig von unserem Herrn Jesus. Nur wenn wir an ihm bleiben, können wir wirklich gute Frucht bringen. Und darum lautet das Thema der heutigen Predigt auch: Sei eng mit Gott verbunden. Und dazu werden wir uns heute die Situation von Nehemia betrachten und an ihm eben einige Merkmale erkennen, die darauf hinweisen, dass er eng mit Gott verbunden war. Aber bevor wir uns diese Situation ganz genau anschauen, wollen wir uns noch mal kurz vor Augen führen, wie eigentlich die Umstände der Juden damals waren. Ja, es gibt so einen kleinen geschichtlichen Exkurs mit vielen Daten oder mit ein paar Daten. Ich weiß, es ist nicht so, ja, es ist ein bisschen ermüdend, aber es hilft uns einfach, so ein bisschen das Ganze drumherum zu verstehen, in welcher Situation das eigentlich stattgefunden hat. Die Juden standen schon lange in äußerst schweren Umständen. 722 vor Christus wurde schon das Nordreich von den Assyrern verschleppt. 136 Jahre später, also um 586 vor Christus, wurde dann auch das Südreich von den Babyloniern unter Nebukadnezar besiegt und musste dann ins Exil nach Babylon. Das waren sehr harte Umstände und das Wort Gottes berichtet uns, dass es eben Gerichte Gottes waren, weil sein Volk seinen Geboten nicht treu war und auch andere Götter verehrte. Sie blieben also Gott untreu, obwohl Gott sogar Propheten sendete, um sie zu warnen, um sie wachzurütteln. Aber trotzdem blieben sie da drin und so zog Gott die letzte Konsequenz und es kamen diese Gerichte über sein Volk. Gott hatte auch schon im Voraus in 5. Mose seinem Volk gesagt, dass das passieren würde, wenn sie ihm untreu werden. Und an der Geschichte gerade der Juden in Babylon sehen wir einfach ganz deutlich, dass Gott sein Volk durch die Verschleppung erziehen wollte. Er wollte sie zur Besinnung führen. Und in Jeremia lesen wir, dass deswegen Gott auch diese Zeit der Verschleppung nach Babylon auf eine gewisse Zeit begrenzt hatte. Er versprach in Jeremia 29, Vers 10, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Und genauso geschah es. Die Perser besiegten die Babylonier und übernahmen die Herrschaft. Unter dem Perserkönig Kyros durfte ca. 538 vor Christus die erste Gruppe von Juden nach Jerusalem zurückkehren, um dort den Tempel aufzubauen. Und unser heutiger Bibeltext beschreibt die Situation von Nehemia ungefähr 90 Jahre später, nachdem eben die erste Gruppe nach Jerusalem zurückkehren konnte. So, nun konkret zur Situation von Nehemia. Ich lese dazu aus Nehemia, Kapitel 1, den Vers 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Also zur Zeit von Nehemia regierte der persische König Artaxerxes. Er wird auch Artaxerxes der Erste genannt. Und sein 20. Regierungsjahr fiel ungefähr in das Jahr 445 vor Christus. Und der Monat Kislev befindet sich so zwischen November und Dezember. Also nicht so, wie unsere Monate halt sind. Aber man könnte sagen, es war Winter aus unserer Sicht. Und die Burg Susa war im heutigen Iran. Man muss dazu wissen, dass es in dem damaligen Persien zwei Herrschaftsresidenzien gab. Und die Stadt Susa mit der Burg, die eben darin war, war wahrscheinlich die Winterresidenz des Herrschers. Und genau dort an dem Hofe des Königs lebte und arbeitete Nehemia als Mundschenks des Königs. Die Burg Susa war ein sehr luxuriöser Ort. Das sehen wir durch viele Geschichtsberichte. War 4500 Hektar groß, also viel Platz für viele große Dinge. Und Nehemia hatte als Mundschenk eben auch eine sehr hohe Stellung. Er genoss sehr viel Vertrauen des Königs, denn er musste quasi die Speisen probieren, bevor der König sie aß. Und naja, deswegen musste der König ihm vertrauen. Wenn er eben mit irgendwelchen Attentätern unter einer Decke stand, dann hat er da das einfädeln können, dass der König zum Beispiel stirbt. Also es war eine sehr hohe Vertrauensbasis zwischen König und Nehemia da. Und Nehemia genoss natürlich auch das vorzügliche Leben am Hofe des Königs. Ich lese weiter in unserem Text, Nehemia 1, die Verse 2 bis 3. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Nehemia empfängt also am Hofe des Königs seinen Bruder Hanani und auch noch ein paar weitere Männer aus Juda. Es wird uns nichts Genaues berichtet, warum diese Gruppe von Juden ganz nach Susa gereist sind. Aber es lebten eben noch sehr, sehr viele Juden im Persischen Reich. Und dazu eben auch die Juden, die nach Israel zurückgekehrt sind. Und es ist eigentlich nachvollziehbar, dass sie einfach untereinander Kontakt gehalten haben. Da waren ja noch Familien, die getrennt sind. Die eine Familie schon in Jerusalem, die andere Familie eben noch im Persischen Reich. Und man wollte sich eben auch mal sehen. Natürlich war das keine Reise wie wir heute, dass man mal eben einen Tag mit dem Auto fährt. Die waren da schon ein paar Wochen unterwegs. Wenn wir uns das so vorstellen, die Situation, ne, in Persien, Nehemia empfängt da eben den Besuch. Sie sitzen gemeinsam und trinken Tee, wie das vielleicht damals schon üblich war. Und genau während dieser Situation fragt Nehemia einfach, ja, wie geht es euch? Und wie steht's um Jerusalem? Und die Antwort der Gäste war erschütternd. Und wenn wir uns die Situation nochmal vor Augen führen, obwohl die erste Gruppe von Juden vor circa 90 Jahren nach Jerusalem zurückgekehrt ist und auch der Tempel schon vor 70 Jahren fertiggestellt wurde, sind die Zustände in Jerusalem und in Juda immer noch verheerend. Die Mauer war noch nicht aufgebaut, die Tore waren noch niedergerissen, die Stadt war ohne Stadtmauer völlig schutzlos jedem Angriff und jeder Ausbeutung ausgeliefert. Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet Folgendes über die damaligen Zustände. Die Völker, die um die Juden herum wohnen, setzen ihnen hart zu. Bei Tage fielen sie in das Land ein, raubten und verwüsteten. Bei Nacht aber schlichen sie sich heran und führten viele aus der Umgebung und selbst aus Jerusalem gefangen weg. Und gar oft fand man Leichen auf den Wegen liegen. So der Geschichtsschreiber Josephus Flavius. Und auch die geistliche Situation der Juden war nicht besonders gut. Das sehen wir zum Beispiel an dem Bericht von Esra in Esra Kapitel 11. Einige Juden waren Gott gegenüber wieder untreu. Es gab viele Mischehen zwischen Juden und ja, der Bevölkerung, die um Juda herum lebte. Selbst unter den Priesterfamilien kam es dazu, dass eben die Söhne ausländische Frauen heirateten und so eben die heidnischen Religionen sich im Volk ausbreiteten. Wir können also zusammenfassen, das Volk in Jerusalem entfernte sich von Gott und erlebte gleichzeitig sehr schwere Umstände. Und wahrscheinlich hatten sie kaum noch Hoffnung. Wir können uns das so vorstellen, dass sie vielleicht dachten, aber wenn wir jetzt schon 90 Jahre hier sind, wir haben zwar den Tempel aufgebaut, aber ansonsten läuft es ja echt schlecht. Und wenn wir eben schon 90 Jahre hier sind, dann werden wir das jetzt auch nicht mehr schaffen. Unsere Situation ist aussichtslos. Und hier müssen wir uns vor Augen führen, was wahrscheinlich auch Nehemia bewusst war, dass Gott einfach nichts unmöglich ist. Und er hat es seinem Volk ja sogar versprochen, dass er ihnen eine gute Zukunft bereiten will. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ja, wenn wir das hören, was Gott hier seinem Volk verspricht, dann stellt sich aber irgendwie die Frage, naja, aber warum oder wozu lässt Gott solche schweren Umstände für sein Volk zu? Gott ist doch allmächtig, er hat doch die Welt geschaffen mit seinem Allmachtswort und er hält sie doch bis zum heutigen Tag. Er könnte doch einfach wieder so ein Machtwort sprechen zum Wohle seines Volkes. Und wir merken, Gott sieht die Dinge etwas anders. Er hat einen größeren Plan, den wir nicht immer verstehen. Aber was wir merken, auch in der Situation von Nehemia, und auch heute merken wir das, Gott will gemeinsam mit seinem Volk sein Reich aufbauen. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir Frucht. Also gemeinsam mit ihm soll seine Frucht in der Welt entstehen. Und dadurch, dass wir das gemeinsam mit ihm machen, wird aber auch gleichzeitig unsere Verbindung zu Gott noch weiter gestärkt. Denn wir erleben ja gerade an den Situationen, wie Gott ist. Wir bekommen es praktisch in unserem Leben mit. Und dazu wird dann auch noch Gott geehrt. Das ist das, was Gott möchte. Das ist einer seiner Ziele. Und er möchte nicht einfach nur mit dem Finger schnippen, alles ist gut und übermorgen haben wir Gott wieder vergessen. Gehen wir nochmal zu dem Anfang der drei Verse zurück. Nehemia stellte am Anfang die Frage, wie geht es euch? Und im Laufe dieses Kapitels oder auch im Laufe des ganzen Buches wird sich herausstellen, dass mit dieser Frage ein völlig neuer Lebensabschnitt für Nehemia beginnt. Und warum? Die Grundlage dafür, für seine Reaktion auf den Bericht der Juden ist, dass er einfach fest in Verbindung und eng mit Gott verbunden ist und deswegen gar nicht anders kann, als so auf die Botschaft zu reagieren, dass sich sein ganzes Leben ändert. An Nehemia sehen wir vier Merkmale eines Lebens in enger Verbindung zu Gott. Erstens die Identifikation mit Gottes Anliegen, dann eine Selbstbetrachtung nach Gottes Maßstäben, Vertrauen auf Gottes Wort und Hingabe als Gottes Werkzeug. Wir betrachten das erste Merkmal eines Lebens in enger Verbindung zu Gott, die Identifikation mit Gottes Anliegen. Und dazu lese ich den Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia reagierte äußerst betroffen auf den Bericht aus Jerusalem. Und wir merken hier gleich die enge Verbindung zu Gott. Denn seine erste Reaktion, die beschrieben wird, ist, dass er sich setzte. Dieses Sich-Setzen ist ein Bild dafür, dass er die Ruhe suchte, die Abgeschiedenheit, um in Stille vor Gottes Angesicht zu treten, um zur Ruhe zu kommen und ja, vor Gottes Angesicht nachzudenken und zu beten. Wir sehen, wie wichtig die enge Verbindung zu Gott ist. Auch in unserem Leben gibt es doch Situationen, wo wir nicht sofort irgendwie blindlings aktiv werden sollten, sondern zunächst die Stille vor Gott brauchen und das einfach eine große Bedeutung hat für alles Weitere. Als nächstes lesen wir von Nehemia, dass er weinte, tagelang trauerte. Und seine Tränen waren kein Ausdruck von tiefem Schmerz, weil er irgendwie selbst unter äußeren schwierigen Umständen leidete. Nein, ihm ging es bestens dort am Hofe des Königs. Er trauerte nicht über seine eigenen Umstände, er weinte über den Zustand, in dem sich die heilige Stadt Gottes befand. Nehemia trug Leid über das Versagen seines eigenen Volkes und die damit verbundene Entehrung Gottes. Wie ist es bei uns? Wenn wir von Uneinigkeit, von Zerrissenheit in unserer Gemeinde hören oder auch in anderen Gemeinden, sind wir so eng mit unserem Herrn verbunden, dass wir über diese Situation wirklich trauern, wirklich bedrückt sind? Denn diese Situation innerhalb der Gemeinden verunehrt unseren Herrn und ja, es trägt dazu bei, dass unsere Geschwister eben auch ja, nicht im Glauben verankert sind und verunsichert sind, ja, einfach hilflos umhergehen. Nehemia fastete, das wird uns auch berichtet. Und er nimmt damit bewusst Abstand von den irdischen Dingen und den Einflüssen, die eben so auf ihn eindrängen. Also auch das Essen ist ja ein Einfluss, das nimmt Zeit, das lenkt ab, damit er sich eben im Herzen ganz auf die geistlichen Dinge beschäftigen kann, sich da ganz drauf konzentrieren kann. Und wir sehen auch hier, Fasten und Beten gehören zusammen. Durch das Fasten konzentrieren wir uns auf die geistlichen Dinge und durch das Gebet drücken wir unsere vollkommene Abhängigkeit von Gott aus. Aber das Gebet ist der wichtigste Weg, um die Verbindung zwischen unserem Geist und Gott aufrechtzuerhalten. Denn in der Bibel finden wir nirgendwo die Aufforderung, dass wir fasten sollen. Aber wir werden sehr oft dazu aufgefordert, ins Gebet zu gehen. Also lasst uns an Nehemia ein Beispiel nehmen. Er fragte, wie geht es euch? Und reagierte mit ernsthafter Trauer und ging vor das Angesicht Gottes. Er war so betroffen, dass der König sogar noch nach Monaten seine Stimmung erkennen konnte. Das liest man später in Nehemia Kapitel 2. Monatelang trauerte er, monatelang betete er Tag und Nacht. Das lesen wir später noch im Text. Nehemia war bekümmert über die Situation von Gottes Volk und über die Situation von Gottes Reich und Gottes Ehre. Er ignorierte nicht einfach die Situation so nach dem Motto, ach, was geht mich das an? Hauptsache, mir geht's gut. Und da merken wir, auch wir müssen eng verbunden bleiben mit unserem Herrn Jesus. Dann können auch wir ernsthaft fragen, wie geht es meinen Glaubensgeschwistern? Und wir sind betroffen, wenn wir sehen oder merken, wie unsere Geschwister im Glauben angegriffen sind. Und dann suchen wir auch Gottes Angesicht und flehen vor unserem Herrn für unsere Geschwister. Und wir können fragen, wie ist die Situation in unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden? Und wir sind betroffen über Uneinigkeit, über Zerrissenheit innerhalb der Gemeinde, die eben Gott verehrt. Und da gehen wir auch ins Gebet und sind bereit, betrübt tagelang dafür zu beten. Und wir können fragen, wie steht es um das Reich unseres Herrn? Und wir sind betroffen, wenn wir den Unglauben bei Arbeitskollegen sehen oder bei Mitschülern, Freunden, bei Nachbarn oder Familienangehörigen. Und wir sind betrübt, wir sind betroffen darüber, dass sie im Unglauben sind und was das alles mit sich bringt. Und wir gehen ins Gebet. Unser Herr Jesus hat auch so empfunden. Er ist uns da ein gutes Beispiel. Er hat so empfunden, als er auf Jerusalem sah und über sie weinte. Das wird uns berichtet. Und Matthäus 23, Vers 37 spricht Jesus dann über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Der restliche Teil des Kapitels Nehemia 1 beinhaltet ein Gebet von Nehemia. Und man kann das Gebet so grob in drei Abschnitte aufteilen: Anbetung Gottes, Sündenbekenntnis und Nehemias Bitte. Und wir werden jetzt im nächsten Punkt die Anbetung Gottes und das Sündenbekenntnis betrachten und da das nächste Merkmal entdecken für ein Leben in fester Verbindung zu Gott. Und zwar die Selbstbetrachtung nach Gottes Maßstäben. Und ich lese dazu den Vers 5 aus Nehemia Kapitel 1. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Nehemia beginnt sein Gebet mit einer anbetenden Anrede Gottes. Herr, Gott des Himmels, du großer, furchtbarer Gott. Und Ähnliches finden wir auch in dem Vater unser, das uns unser Herr Jesus lehrte oder das er den Jüngern lehrte. Dort heißt es: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und wir sehen hier schon mal eine kleine Beobachtung. Es gibt so eine Art Muster, die uns eben aufzeigt, dass wir am Anfang unserer Gebete zuerst Gott loben und preisen sollten, ihn danken sollten, besonders auch für die Gnade, die er uns in Jesus Christus zukommen lassen hat. Und eben erst dann mit unseren Anliegen und unseren Klagen zu ihm kommen. Dann betet Nehemia als nächstes: Du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Gottes Volk steht in einer festen Beziehung zu Gott. Gott hatte mit Abraham und seinen Nachkommen einen Bund geschlossen, einen bedingungslosen Bund. Also nur Gott brachte etwas in den Bund ein und von Abraham und von den Nachkommen wurde nichts gefordert. Es war ein Bund der Gnade. Und später schloss Gott noch einen Bund mit seinem Volk, nämlich am Berg Sinai, den wir als den Mosaischen Bund kennen. Und da war es aber etwas anders. Der Herr hatte damals den Israeliten das Gesetz gegeben und ihnen zugesagt, dass er sie segnen würde, wenn sie seine Gebote halten. Aber eben auch, dass Fluch über sie kommt, wenn sie ihm untreu sind. Israel hatte das Gesetz aber nicht gehalten und hatte schmählich versagt. Obwohl das Volk Gottes seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist gegenüber Gott, beruft sich Nehemia hier auf diesen Bund unter Mose, der eben an das Gesetz geknüpft ist. Dieser Bund beinhaltet ja, wenn man sich an das Gesetz hält, dann ist Gott gütig seinem Volk gegenüber. Warum macht Nehemia das, obwohl er weiß, das Volk war ja überhaupt nicht dem Gesetz treu? Er hätte sich doch lieber auf den Bund Abrahams berufen können, der ja bedingungslos war. Aber nein, er beruft sich auf diesen Bund mit Bedingungen. Denn wir sehen daran einfach, dass Nehemia den festen Vorsatz hatte, wenigstens mit einem Teil des Volkes wieder zum Gehorsam zurückzukehren und dann eben dadurch auch in den Genuss der Güte Gottes zu kommen. Und wir leben heute in einem neuen Bund, in dem Bund Christi. Jedem wiedergeborenen Christen ist alle Schuld vergeben. Wir erleben die bedingungslose Gnade Gottes. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir brauchen Gottes Gnade nicht mehr durch gute Werke verdienen. Es ist uns alles durch Christus geschenkt. Jedoch ist es ein Merkmal unserer engen Verbindung zu Gott, dass wenn wir eben falsche Wege an uns erkennen, dass wir sie Gott bekennen und umkehren. Also wir berufen uns nicht einfach auf die Gnade, die uns geschenkt ist und dann ist gut, sondern wir machen es wie Nehemia. Wir fassen den Entschluss. Nein, es soll eine Umkehr stattfinden. Und das wird uns in diesem Vers deutlich. Ne? Wir bekennen unsere Schuld und unser Herr ist gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von unserer Schuld. Also unser Herr Jesus hilft uns dann auch dabei, immer mehr von dieser Sünde abzulassen. Ich lese weiter in Nehemia Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel deine Knechte vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und mein Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnung und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Wir sehen hier ganz deutlich, Nehemia beschönigt nichts. Er versucht sich weder herauszureden, noch irgendwie sein Volk zu entschuldigen. Er gab die Schuld zu. Und damit sagte er Gott auch ganz klar, dass die Strafe, die Gott vollzogen hat an seinem Volk, dass das völlig gerechtfertigt war. Gott hatte keinen Fehler gemacht. Er traf keine falschen Entscheidungen. Das Volk Gottes hatte ganz und gar verkehrt gehandelt und hatte es verdient, so von Gott erzogen zu werden. Alle Angehörigen des Volkes Israel waren ihrem Auftrag als Knechte Gottes nicht nachgekommen. Sie waren doch Diener Gottes. Und dementsprechend sehen wir ganz deutlich, dass wenn hier Nehemia eben die Sünde bekennt, dass es in erster Linie darum geht, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Denn in erster Linie waren sie ja Diener Gottes. Auch wenn sie irgendwie durch Sünde, durch Ungehorsam gegenüber Gottes Wort andere Menschen geschädigt haben und ihm gegenüber gesündigt haben, war es in erster Distanz Sünde vor Gott. Dann sehen wir eine ganz interessante Sache. Nehemia bekennt, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Es ist so ein bisschen komisch, weil eigentlich, okay, sein Vaters Haus, das können wir nur nachvollziehen, dass die Vorfahren an der Schuld der Juden beteiligt waren, sodass sie eben ins Exil mussten. Aber Nehemia selbst, der war doch nicht an dieser Sünde beteiligt. Er war in dem Sinne doch gar nicht schuld. Warum bekennt Nehemia das hier? Denn so macht er sich mit den Sünden seines Volkes eins. Er macht sich mit seinem Volk eins. Er stellt sich eben nicht über die Familie noch über das Volk Gottes, sondern er bekennt, auch ich selbst, in mir ist eine sündige Natur. Es ist nur Böses in mir, was mich auch zur Sünde treibt. Und ich bin um kein Haar besser als die übrigen Juden. Auch wenn ich selbst an dieser Sünde, die uns ins Exil gebracht habe, daran bin ich nicht schuld, aber ich bin trotzdem ein Sünder, genauso wie meine Brüder. Und deswegen bekenne ich mich an dieser Schuld. Und das zeigt uns auch wieder ganz deutlich, wenn wir eng mit Gott verbunden sind, dann können wir nicht von oben herab auf andere Glaubensgeschwister blicken und sie kritisieren. Denn sie sind ein Teil des Leibes Jesu, so wie wir auch. Wir sind eins. Und davor warnt uns auch Jesus schon in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 3. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Heißt das jetzt, wir dürfen gar nicht mehr unsere Geschwister ermahnen, wenn sie in Sünde gefallen sind? Nein, damit ist das nicht gemeint. Es ist gemeint, dass wir nicht sie verurteilen sollen, dass wir nicht von oben herab sie richten sollen, sondern wir sollen in Liebe und Demut auf sie zukommen, um ihnen zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Mit dem Bewusstsein, dass wir wissen, wir sind genauso Sünder wie sie. Wir haben genauso Jesus Christus nötig und wir sind ein Teil vom Leib, so wie sie auch. Das Wort Gottes ist Maßstab für ein Leben in enger Verbindung zu Gott und ein Maßstab zur Ehre Gottes. Alles, was dem Wort Gottes widerspricht, ist ungehorsam und böse. Ja, es ist einfach da auch wieder wichtig, das für uns zu sehen. So wie Nehemia sich auf das Wort Gottes beruft und sich darunter stellt und sein Leben und das Leben des Volkes reflektiert, so ist es für uns genauso wichtig. Und das sehen wir auch in den Worten von Jesus in Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gehorsam ist ein sichtbarer Beweis, dass wir Jesus lieben und Gemeinschaft mit ihm haben. Und da, wo wir in Sünde fallen, da lassen wir uns von Jesu Licht durchleuchten, sodass die Sünde offenbar wird. Wir bekennen sie unserem Herrn und er wird uns vergeben, er wird uns davon reinigen. Mit seiner Kraft werden wir gegen die Sünde ankämpfen können. Wir betrachten nun den letzten Teil des Gebetes von Nehemia, seine Bitte. Und dort werden wir nochmal kurz zwei weitere Merkmale eines Lebens in enger Verbindung zu Gott betrachten. Wir kommen zum dritten Merkmal, Vertrauen auf Gott. Ich lese die Verse 8 bis 10. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Nehemia erinnert hier Gott an seine Versprechen, die er den Juden gemacht hat. Und damit zeigt er wieder seine enge Verbindung zu Gott und zu seinem Wort. Denn er kennt ja das Wort Gottes. Er weiß, was Gott schon gesagt hat, was er seinem Volk versprochen hat. Und er zeigt auch, dass er da völlig darauf vertraut, dass wenn Gott es sagt, dann wird er es tun. Somit sind Gottes Verheißungen die Grundlage für sein Gebet. Er kann hoffnungsvoll dafür beten, weil er weiß, Gott hat es mir zugesagt, er wird es machen. Und das zeigt uns auch wieder, wenn wir Gott in unseren Gebeten an seine Versprechen erinnern wollen, dann müssen wir sein Wort auch kennen. Wir müssen mit seinem Wort verbunden sein. Und darum ist ein aufmerksames Bibelstudium für uns so wichtig. Stellen wir uns einmal vor, Nehemia hätte 150 Jahre früher gelebt und hätte dann genau das gleiche Gebet gesprochen. Was wäre dann passiert? Vermutlich nichts, denn wir wissen ja, dass Gott klar festgelegt hat, dass es einen gewissen Zeitraum gab, wie lange das Volk Juda im Exil in Babylon sein sollte. 70 Jahre. Und 150 Jahre vorher, da wäre diese Zeit ja noch gar nicht abgelaufen. Also hätte dann Nehemia das gebetet, wäre nichts passiert. Aber Nehemia kennt ja das Wort Gottes und weiß, diese Zeit ist abgelaufen und deswegen kann ich dafür beten. Und auch hier sehen wir auch wieder eine vorbildliche Handlung von unserem Herrn Jesus. In den letzten Stunden seiner Gefangennahme hatte er sehr große Angst. Und in Matthäus 26, Vers 39 betet Jesus: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe doch dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht das, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Was sehen wir hier? Jesus bat nicht darum, von dem Kreuz verschont zu werden, denn er kannte doch die ganzen Verheißungen, die Gott schon längst gemacht hat im Alten Testament, die Verheißungen über ihn als Messias und das, was er den Menschen und dem Volk Gottes bringen sollte. Und deswegen konnte er gar nicht dafür beten und tat es auch nicht, weil Gottes Wort etwas anderes sagte. Zuletzt betrachten wir jetzt noch das vierte Merkmal eines Lebens in enger Verbindung zu Gott, die Hingabe als Werkzeug Gottes. Und dazu lese ich gleich den Vers 11 aus Nehemia Kapitel 1. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. In diesem Teil sehen wir, Nehemia bittet um die Situation der Juden und um Jerusalem, um Gelingen, um Veränderung. Und er bezieht sich selbst in diese Bitte mit ein. Er bittet da eben drum, dass auch er Gelingen hat, wenn er vor dem König tritt. Und wir sehen dadurch, okay, Nehemia ist bereit, selbst was zu tun, selbst ein Werkzeug Gottes zu werden in dieser Situation. Nehemia hatte nicht einfach nur tagelang über die Situation seines Volkes gejammert. Nein, er zeigt seine Verbundenheit mit Gott. Er war bereit, sich für Gottes Anliegen einzusetzen. Er war bereit, ein Opfer dafür zu bringen. Als Mundschenk des Königs genoss er ein angenehmes Leben am Hofe. Und er war bereit, dieses angenehme Leben aufzugeben, um Gott sogar in Jerusalem direkt zu dienen. Jesus, unser Herr, brachte große Opfer für uns. Er ging bis zum Äußersten. Das lesen wir in Philipper 2, die Verse 7 und 8. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Unser Herr Jesus, unser Gott, war bereit, auf diese Welt zu kommen, in Gestalt eines gewöhnlichen Menschen zu leben und sich den Umständen in dieser Welt auszusetzen. Und er ging noch weiter. Er war bereit, am Kreuz für uns zu sterben. Was für ein großes Opfer. Sind wir so eng mit unserem Herrn verbunden, dann trauern wir nicht nur um die Umstände der Gemeinde und sind betroffen. Dann trauern wir nicht nur um den Unglauben unserer Mitmenschen, sondern wir sind bereit, uns als Werkzeuge hinzugeben. Daher sollten wir uns immer wieder hinterfragen, bin ich noch eng verbunden mit Gott? Bringe ich für Gottes Anliegen Opfer? Ja, wir haben heute über Jesu Aufforderung nachgedacht, seid mit mir verbunden, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dazu haben wir uns an Nehemia 4 Merkmale angesehen für ein Leben in enger Verbindung mit Gott. Wir identifizieren uns mit den Anliegen Gottes. Wir sind betroffen, wir gehen ins Gebet. Wir trachten nach dem, was Gott möchte und nicht nach unseren Dingen. Und wir betrachten uns selbst nach Gottes Maßstäben. Wir sind bereit, uns von Gott durchleuchten zu lassen und unsere Sünde zu bekennen und umzukehren. Wir vertrauen auf Gottes Wort. Das, was er uns zugesagt hat, daran können wir unseren Herrn im Gebet erinnern. Wir wissen, das, was er versprochen hat, das wird er tun. Und wir geben uns selbst auch als Werkzeuge Gottes hin. Wir sind nicht nur die, die trauern, sondern wir sind auch bereit, Opfer zu bringen, selbst Hand anzulegen, da, wo es Not tut. Amen. Wir kommen noch einmal zur Ruhe und ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft und wir schließen sie ab mit dem Vaterunser. Ich stelle euch noch unter den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal und hören auf ein Postludium. Ansonsten eine herzliche Einladung, im Anschluss an den Gottesdienst noch zusammenzubleiben, Gemeinschaft zu haben. Und auch wenn wir heute kein Gebetsteam haben, sind natürlich auch die Ältesten immer bereit für Gebet. Eine herzliche Einladung auch dazu. Ansonsten wünsche ich einen gesegneten Sonntag euch allen.